Wenn wir in der Bibel lesen, heute ist Karfreitag, dann werde ich trotz allem heute einen anderen Gedanken mal versuchen weiterzugeben. Etwas, was mit Karfreitag zu tun hat, aber vielleicht meinst du am Anfang, passt doch nicht so ganz. Die Predigt hat zwei Teile, den zweiten Teil wird der Jonathan dann am Ende vollführen und ich bin gespannt, wo er uns hinführt. Ich weiß zwar schon ein bisschen wohin, aber es ist immer so schön, wenn man zu zweit predigt. Der eine weiß nicht so recht, was der andere macht. Doch, natürlich, es geht um Jesus. Heute geht es mir um einen ganz besonderen Gedanken und ich glaube, den Gedanken verbinden wir nicht sofort mit Karfreitag, wenn ich euch den Ausdruck die Schlange nenne. Was kommt euch dann in den Sinn? Dann kommt euch gar nicht Karfreitag in den Sinn, sondern viel eher vielleicht Eva. Ganz am Anfang in der Bibel lesen wir von der Schlange, sie verführte Eva. Ein ganz schlechtes Bild. Wenn wir weiterschauen im Buch der Offenbarung, ganz am Ende der Bibel, da wird der Teufel als Schlange bezeichnet oder die Schlange als Teufel bezeichnet. Also wir haben ganz oft diese negative Schau, wenn wir das Wort Schlange hören. Oder jemand, der ein falsches Spiel treibt, eine listige Schlange, so irgendwas in der Richtung, kommt natürlich von dem ersten Buch Mose. Aber es gibt auch die Schlange, die nicht unbedingt negativ zu nennen ist, zum Beispiel bei Mose. Als Mose vor den Pharao gehen soll, was soll er machen? Genau, den Stab hinwerfen, da heißt es nicht, und die Schlange war böse. Es ist einfach nur ein Bild an dieser Stelle, etwas, was passiert mit diesem Stab, wird eine echte Schlange, schlängelt sich herum und die anderen Zauberer machen das Gleiche und plötzlich frisst die große Schlange von Mose die anderen Schlangen auf. Nicht immer ist Schlange ganz negativ gemeint, aber es geht um Karfreitag und deshalb die Frage, was will uns die Schlange heute sagen? Wir haben Karfreitag und es ist die Todesstunde Jesu am Kreuz, an die wir heute denken wollen. Der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte oder besser gesagt der Tiefpunkt. Denn du und ich, jeder der hier sitzt, wir sind mitverantwortlich, dass Jesus am Kreuz geendet ist. Wir wissen in zwei Tagen Auferstehung, wir leben jetzt schon von dieser Hoffnung, die darüber hinaus ist. Aber bleiben wir jetzt im Moment einfach mal da stehen. Ich will uns das anhand eines alttestamentlichen Textes mal nahe bringen. Wir lesen im vierten Buch Mose, also an einer ganz anderen Stelle, es geht nicht um Adam und Eva, es geht nicht um die Schlange, den Teufel, es geht auch nicht um diesen Stab, der da niedergeschmettert wurde und dann plötzlich zur Schlange wurde, sondern es geht im vierten Buch Mose um etwas ganz anderes. Das Volk war mal wieder am Murren. Das vierte Buch Mose ist voll von dieser Zeit, sie reisen durch die Wüste 40 Jahre lang und immer mal wieder, ach, wären wir doch nur in Ägypten geblieben. Da hatten wir Fleischtöpfe, da hatten wir Trinken, Essen, alles was wir wollten, sozusagen die Kühlschränke waren gefüllt. In Kapitel 20 lesen wir von am Anfang gleich, Miriam stirbt. Wenn wir uns die Situation mal kurz vor Augen führen, Miriam, sie ist die Schwester von Mose. Sie ist die Schwester von Aaron. Diese zwei Leiter des Volkes. Mose, der Leiter, und Aaron, sein Sprachrohr, weil Mose am Anfang sagte, meine Zunge, ich kann nicht richtig reden. Und dann sagte Gott, hey, ich schicke dir schon einen, der kann reden, das ist Aaron. Diese beiden leiten immer das Volk an. Aaron hat auch manchmal das Volk falsch geführt, wenn er nicht auf Mose gehört hat. Wir befinden uns im Jahr 1406 vor Christus. Wer ein bisschen in der Bibel sich auskennt, der weiß, das ist das gleiche Jahr, in dem Mose sterben wird. Also zu Beginn dieses Jahres stirbt seine Schwester. Und dann lesen wir davon, dass das Volk wieder einmal gemurrt hat, zum siebten Mal in diesem Buch mittlerweile berichtet, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Du führst uns hier raus in die Wüste 40 Jahre lang, wir reisen hier rum, es geht uns richtig schlecht. Wir haben nichts zu trinken, nichts zu essen, nichts Gescheites zumindest, immer nur Manna, 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 wir können es nicht mehr sehen. Und dann heißt es plötzlich, Gott spricht zu Mose, geh raus zum Stein und sag zum Stein, gib uns Wasser. Ein Stein, der Wasser gibt, kann ich mir nicht vorstellen. Was macht Mose? Er geht raus, er nimmt einen Stab und schlägt zweimal an diesen Stein dran. Anstatt zu sprechen, Stein, gib uns Wasser. Nein, er schlägt diesen Stein und plötzlich kommt Wasser heraus. Und Mose sagte davor noch, mal gucken, ob wir euch Wasser geben können. Wir sehen, genau das ist das Problem. Er hat in dem Moment nicht mehr Gott die Ehre gegeben, sondern gesagt, ich stehe im Mittelpunkt. Ich schlage hier dran. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Und deshalb sagt Gott zu ihm, auch du wirst nicht in das verheißene Land kommen. Du wirst noch sterben hier auf dieser Wüstenwanderung. Du und dein Bruder. Moment, gerade eben ist seine Schwester gestorben. Und kurz später, am Ende des Kapitels, lesen wir auch, Aaron stirbt. Was für eine emotionale Sache ist das für Mose gewesen, als er plötzlich alleine in dieser Leitungsposition dasteht. Und er hat das Ende schon vor Augen. Er weiß, lange wird seine Reise nicht mehr sein. Ja, das fünfte Buch Mose ist ein ganzes Buch. Natürlich ist das ganz lang, aber das ist eine Rede. Etwas, wo er den Leuten nochmal erklärt, darum geht es beim Nachfolgen, beim Lieben, beim Leben mit Gott. Und sie wollen weiterreisen und wollten durch das Land der Edomiter ziehen. Und die Edomiter sagten, wir lassen euch nicht durch. Und dann gibt es einen anderen König und der hat das Ganze auch mitbekommen und sagte, nee, bei mir kommt er nicht durch. Und er zieht aus gegen Israel und schlägt Israel und nimmt einige gefangen und dann plötzlich geht Mose auf die Knie und sagt, Herr, hilf uns. Wir brauchen deine Hilfe, damit wir jetzt nicht vernichtet werden. Schenk, dass wir dieses Volk, das uns gerade angegriffen hat, mit dem Bann schlagen können, dass wir sie vernichten können. Und Gott gibt sie in ihre Hand. Der erste Gedanke für heute, den ich uns mitgeben will, ist, vergiss nicht die Segnungen Gottes in deinem Leben. Vergiss nicht die Segnungen Gottes in deinem Leben. 40 Jahre war Israel unterwegs. Ich weiß nicht, warst du schon mal in einer Wüste? Hast du schon mal versucht, in einer Wüste länger als einen Tag zu überleben? Ich nicht. Aber ich glaube, wenn ich es wollte, ich weiß nicht, ob ich es könnte. Ich weiß nicht, wo ich da irgendwo an Wasser rankomme. Ich kann zu noch so vielen Felsen vielleicht sprechen, komm, gib mir Wasser. Ein Fels ist für mich immer noch ein Fels. Es kann sein, dass Gott ein Wunder tut. Aber beim Volk Israel, wenn man dran denkt, das waren 600.000 Menschen, über eine halbe Million Menschen. Und die sind 40 Jahre durch diese Wüste durch. Einige sind gestorben, andere wurden geboren. Und so sehen wir am Ende im fünften Buch Mose eine zweite Generation, die da ist. Und sie erleben, wie Gott sie auch da in diesem Kampf, plötzlich nachdem Aaron gestorben ist, nachdem Miriam gestorben ist, wie Gott sie wieder bewahrt und ihnen die Feinde in die Hand gibt. Und dann lesen wir in 4. Mose 21, Vers 4, da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Wisst ihr was, ich finde das so verrückt. Wenn man dieses Buch liest, das vierte Buch Mose, ständig kommt das Volk mit dem gleichen Problem, wir haben kein Wasser, wir haben nichts zu essen, uns geht so schlecht. Ich muss euch sagen, ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich gehe mit dem Herrn, ich erlebe, wie er mich durchträgt, wie er jeden Tag mir etwas gibt. Und dann irgendwann bin ich so in einer düsteren Stimmung, denke mir, oh, ist alles so schlecht. Und ich vergreife mich, ich vergrabe mich regelrecht in diesen Tunnel wieder rein. Es ist alles so schlecht, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und morgen erlebe ich wieder, wie Gott mich segnet, wie er mir hilft. Und dann irgendwann wieder, oh, ist alles so mühsam. Ich kann das Volk ein Stück weit verstehen. Sie waren unzufrieden mit ihrer Situation. Warum? Weil sie nicht mehr auf den Herrn schauen. Sie wussten genau, 40 Jahre trägt er uns durch. Jetzt schon. Und wir leben immer noch. Wir sind immer noch als Volk unterwegs. Einige sind gestorben, andere sind dazugekommen. Aber sie meckern immer nur wegen dem Gleichen. Vergiss nicht die Segnungen Gottes in deinem Leben. Warum betone ich diesen Punkt so stark? Weil wir Menschen oftmals so vergesslich und so negativ sind. Morgen haben wir Karfreitag schon wieder vergessen. Morgen ist Samstag, ein ganz normaler Tag. Naja, vielleicht erinnern wir uns noch ein bisschen, weil am Sonntag ist ja Ostern. Das hat alles irgendwie miteinander zu tun. Aber dann am Montag noch ein Ruhetag, ja, am Dienstag, oh, da geht wieder der Alltag los. Und da denken wir nicht mehr dran, was ist eigentlich passiert? Das Kreuz, das hinter mir steht. Wie wichtig ist dieses Kreuz? Und was bedeutet das für mein Leben an jedem Tag? Hat es wirklich noch Relevanz? Ist es für mich wirklich noch greifbar an jedem Tag? Ich glaube, dass wir heute manchmal in der gleichen Gefahr stehen wie Israel damals. Wir schauen nicht mehr auf Gottes Segnungen, sondern wir meckern auf hohem Niveau. Was hat Gott für dich getan? Er gab dir Kleidung, gab dir Essen, gab dir Trinken, gab eine Familie, gab dir Freunde, gab dir eine Wohnung, Arbeit. Und darüber hinaus wissen wir, er kam, um unsere Seelen zu retten. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du das schon erlebt. Dann weißt du, deine Seele ist gerettet. Dann weißt du auch, du hast Frieden mit Gott. Du weißt, du bist ein Kind Gottes. Und das Zweite, was ich von diesem Text mitnehmen will, was jetzt kommt, das ist dieser Symbolcharakter, den die Strafe Gottes hat. Denn wir lesen weiter in 4. Mose 21, Vers 6, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben. Ich habe euch mal etwas mitgebracht, so wie ich manchmal bin. Ist zum Glück keine echte, die würde ich nicht angreifen. Da hätte ich ein bisschen Angst davor. Kommt noch, kommt noch. Die habe ich geklaut von der Couch meiner Schwiegermutter, als sie heute Morgen geschlafen hat. Sie hat ganz gemeint. Die Schlange hat auch noch geschlafen. Das war alles, was Mose tun sollte. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu hoch gehe. Einfach einen Stab und daran eine Schlange befestigen aus Bronze. Und er sollte die einfach nur hochhalten. Jetzt stellt euch mal vor, Mose hätte diese Schlange gemacht und hätte dann gesagt, gut, ich trage sie erstmal in die Stiftshütte. Und dann passiert genau das. Keiner von euch sieht sie, wie gerade eben schon gesagt, ich sehe nichts. Das bringt nichts. Nein, die Menschen sollen diese Schlange sehen. Sie sollen quasi das, was sie gerade tötet, vor Augen haben. Sie sollen ihre Sünde vor Augen haben, dass sie von Gott weggegangen sind. Ein ganz wichtiger Punkt, das will ich auch mitnehmen von diesem Text. Die Juden sollten sehen, wir sind Sünder, wir sind falsch, aber Gott gibt einen Ausweg. Und das Verrückte ist, kann es jetzt heute sagen, Quatsch, irgendwo hinschauen, da vorne diese Schlange, die bringt sowieso nichts, das weiß ich, das ist keine echte Schlange. Aber damals, das zeigt uns der Bibeltext, das hat geklappt. Die Leute haben geschaut und die Leute sind nicht gestorben. Es geht um den Körper, es geht um das Leibliche, der physische Körper ist nicht gestorben, wer auf diese Schlange geschaut hat. Das Volk erkannte die Schuld und bat Gott um Verzeihung. Ein ganz wichtiger Punkt hier. Sie sahen, wir wurden gebissen, wir haben falsch gehandelt. Mose, bitte für uns zum Herrn, dass wir nicht sterben müssen. Ein ganz wichtiger Punkt. Die Menschen haben verstanden, wir sind auf dem Holzweg. Wir brauchen Hilfe. Und dann kommt einfach nur so eine ganz einfache Sache, ein Stock, und da dran diese Schlange und fertig ist. Jeder, der gebissen wurde und darauf schaute, wurde gerettet. Wisst ihr, was das Verrückte ist an dieser Schlange? Nicht die Schlange hat gerettet. Das Problem war später, wir lesen im zweiten Königbuch vom König Hiskia. Hiskia hat diese Schlange vernichtet. Er hat diese Schlange zerstört. Warum? Was war passiert? Die Menschen hatten diese Schlange zu einem Kultgegenstand gemacht, haben angefangen, das hier als ihren Gott anzubeten und dieser Schlange zu opfern. Dann sagte Hiskia, das ist nicht richtig. Und er hat die Höhen alle vernichtet, er hat diese Schlange kaputt gemacht, dass das Volk Israel nicht mehr Götzen vor sich hat, sondern zum lebendigen Gott geht. Und das war eigentlich das, was Mose bezwecken sollte, indem sie hier raufschauen, diesen einfachen Weg, nichts Kompliziertes. Ich bin am Sterben und ich weiß immerhin, es gibt einen Weg und ich schaue auf und dieser eine Weg, dieser eine Blick, das ist das, was mich rettet. Es geht nicht um die Schlange. Da hätte auch eine Coca-Cola-Dose dranhängen können oder sonst irgendwas. Es ging um den, der dahinter steht. Und das ist Gott. Gott hat gesagt, wer da hinschaut, der zeigt mir mit seinem Blick, Herr, ich will mich auf dich einlassen. Ich will dir vertrauen. Ich will zu dir kommen und ich weiß, du wirst mich retten. Was das Ganze mit dem Neuen Testament zu tun hat, mit Karfreitag, werden wir gleich noch hören.